die Geduld. Ich weiß, ich bin an allem schuld, an dem schrecklich langen Text, der immer weiter wächst. Du rufst Encore, ja bitte gern, bei diesem Nachschlag siehst du Sterne. An ihnen reisen wir vorbei und nichts ist uns einerlei. Wir waren meistens nicht verdorben, klangen trotzdem sehr enthemmt. Wir haben stark um uns geworben, sangen uns nicht mehr fremd. Wir standen gemeinsam am Abgrund und wir lauschten
Tag und herzlich willkommen zur Sendung Osmose, die wieder Beiträge verschiedener Rundfunksender bringt. Hier die kleine Auswahl. Zum einen 5 Jahre Haft für Flüchtlingshelfer, der Fall Daniel Kolnick. Es geht hierbei um einen österreichischen Flüchtlingshelfer, dem bis zu 5 Jahre Haft in der Ukraine drohen. Vom Radio Helsinki Graz. Zum Weiteren ein Beitrag von Radio Wien zum Imperialismus des 21. Jahrhunderts oder die ganz neue Weltordnung. Zum Beispiel auch Zensur. Und wenn wir noch etwas Zeit haben, gibt es zum Schluss eventuell noch etwas Satire. Ich wünsche gute Unterhaltung und nun Bühne frei für von unten Redaktion Radio Helsinki Graz.
Wir kommen zum ersten Beitrag, der Fall Daniel Kolnick. Einem österreichischen Flüchtlingshelfer drohen bis zu 5 Jahre Haft in der Ukraine wegen des Vorwurfs der Kindesentführung. Der Fall wirft jedoch zahlreiche Fragen auf. Daniel Kolnick hatte eine ukrainische Mutter dabei unterstützt, ihre Tochter zurück nach Österreich zu bringen, nachdem der Vater das Kind entführt hatte. Für das Kind liegt ein rechtskräftiges Obsorgeurteil zugunsten der Mutter vor. Dennoch wurde Kolnick Anfang Jänner 2026 verhaftet, nachdem er gemeinsam mit der Mutter das Kind abgeholt hatte. Während gegen den Kindesvater in Österreich und der Ukraine Verfahren wegen Kindesentziehung laufen, wurde das Kind nach der Festnahme erneut dem Vater übergeben. Kritisiert werden unter anderem fehlende entlastende Beweise sowie eine mögliche Vorverurteilung durch Behörden gegenüber Kolnick. Im Beitrag hört ihr Ausschnitte einer Pressekonferenz vom 20. April sowie ein persönliches Statement von Daniel Kolnick.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen aktuelle Informationen zu meinem Fall hier in der Ukraine zu schildern. Wie Sie bereits gehört haben, habe ich seit 2022 ehrenamtlich versucht, Menschen, die aufgrund des Krieges in der Ukraine die Ukraine verlassen mussten, zu helfen. Unter anderem auch einer Mutter mit ihrer inzwischen 11-jährigen Tochter, die im November 2022 in die Steiermark geflüchtet ist. Der Ex-Mann dieser Frau hat im Sommer 2025 unter Angabe falsche Informationen. Er hat behauptet, er möchte mit dem Kind einen Urlaub in der Türkei machen, das Kind gegen den Willen und ohne Erlaubnis der Mutter in die Ukraine verbracht und hat der Mutter dann auch mitgeteilt, dass er nicht beabsichtigt, das Kind wieder zurückzugeben. Dabei ist vielleicht wichtig zu wissen, dass es ein Urteil von einem Gericht in Kiew gibt, das auch vom Höchstgericht der Ukraine bestätigt wurde, das besagt, dass die Tochter bei der Mutter leben soll. Der Vater hingegen hat lediglich ein Besuchs- und Urlaubsrecht. Nachdem die Mutter das erfahren hat, ist sie natürlich sofort in die Ukraine gereist und hat mit den zuständigen ukrainischen Behörden versucht, dieses Urteil durchzusetzen und die Tochter zurückzubekommen. Parallel dazu habe ich in Österreich gegen den Vater Strafanzeige wegen Kindesentziehung erstattet. Wir haben uns auch einen Anwalt in Österreich genommen und einen HKÜ-Antrag gestellt. Leider haben sowohl die Versuche der Mutter in der Ukraine als auch meine Versuche in Österreich zu keinem Erfolg geführt, woraufhin mich die Mutter im Dezember 2025 darum gebeten hat, in die Ukraine zu fahren und ihr zu helfen, das Kind zurückzubekommen. Sie hatte vorher Rechtshilfe angesucht und hat dabei die Information erhalten, dass sie aufgrund dieses Urteils jederzeit berechtigt ist, das Kind einfach zurückzuholen. Ich bin dann am 3. Jänner 2026 in die Ukraine eingereist und habe hier die Mutter getroffen und wir sind gemeinsam in das Dorf Schibnica in der Westukraine gefahren, weil wir vermutet haben, dass sich der Vater mit der Tochter zu diesem Zeitpunkt dort aufhalten könnte. Wir haben dann nach ein paar Tagen tatsächlich auch das Fahrzeug des Vaters auf einem Hotelparkplatz gefunden und am 6. Jänner dann auch die Tochter auf diesem Parkplatz alleine beim Fahrzeug gesehen. Wir haben dann das Mädchen in das Auto gesetzt und sind zu dritt aus Schibnica hinausgefahren und wurden aber knapp 40 Minuten später von einer Polizeistreife angehalten. Wir wurden dann sofort festgenommen, obwohl wir vor Ort den Polizisten die Situation erklärt haben und auch Dokumente vorgelegt haben. Wir haben das Gerichtsurteil mitgehabt und vorgelegt. Wir hatten Dokumente, die das Verfahren gegen den Kindesvater in Österreich belegen, mitgehabt und vorgelegt. Wir hatten die Geburtsurkunde des Kindes dabei, aber wurden dennoch festgenommen. Die Fahndung selbst basiert auf falschen Angaben bei der Notruf-Hotline durch einen angeblichen Augenzeugen, der vom Vater offensichtlich instruiert wurde, diesen Notruf abzusetzen, da dieser angebliche Augenzeuge unter anderem den Namen der Mutter genannt hat. Und das kann er nur dadurch, den Namen kann er nur dadurch wissen, dass er vom Vater instruiert wurde. Aber selbst an der Hotline beim Notruf wurde angegeben, dass angeblich die Mutter das Kind entführt hätte, obwohl die Mutter mit diesem Gerichtsurteil natürlich das Kind gar nicht entführen kann. Jedenfalls wurden wir dann auf das Polizeirevier in Prochowice gebracht, wo das Kind, obwohl die handelnden Polizisten das Urteil kannten, der Mutter abgenommen wurde und dem Vater wieder zurückgegeben wurde. Ich wurde dann an diesem Abend im Polizeirevier in Haft genommen, musste die Nacht am Polizeirevier in einer Zelle verbringen und mir wurde am 7. Jänner, einen Tag darauf, dann eine Verdachtsmitteilung vorgelegt, die besagt, dass gegen mich der Verdacht auf Kindesentführung erhoben wird. Vielleicht dazu noch ein Detail. Es wird in dem ERDR, das ist ein Dokument aus dem Register der Untersuchungen für Kriminalfälle, behauptet, dass der Vater darum gebeten hätte, gegen mich wegen angeblicher Kindesentführung Maßnahmen zu ergreifen. In der tatsächlichen Anzeige des Vaters, die in den Ermittlungsakten liegt, wird mein Name aber zu keinem Zeitpunkt erwähnt. Warum die Polizei dennoch entschieden hat, gegen mich Ermittlungen aufzunehmen, erschließt sich uns bis heute nicht. Am 7.1. wurde ich dann in das Untersuchungsgefängnis in Lviv überstellt und am 8.1. von einem Untersuchungsrichter gegen Kaution und unter einigen Auflagen auf freien Fuß gesetzt. So darf ich unter anderem den Bezirk Prochowice nicht verlassen. Ich habe meinen Reisepass abgeben müssen und bin mehr oder weniger freiheitsbeschränkt. Dieser Status dauert nun schon mehr als 110 Tage an. In dieser Zeit wurden die Ermittlungen fortgesetzt. Wir haben mit mehreren Anwälten versucht, entlastende Beweise den Ermittlungsakten hinzuzufügen. Also wieder die Beweise sind unter anderem die Dokumente der Staatsanwaltschaft Österreich, die das Verfahren gegen den Vater belegen. Das ist natürlich erneut das Urteil von Kiew, das den Wohnort bei der Mutter festlegt. Und haben so versucht, die Ermittler davon zu überzeugen, dass ich niemals den Vorsatz hatte, ein Kind zu entführen. Dennoch wurden Ende März die Ermittlungen abgeschlossen und eine Anklageschrift erstellt. In dieser Anklageschrift finden sich wörtlich dieselben Vorwürfe wie schon in der Verdachtsmitteilung am 7. Jänner. Darin wird behauptet, dass ich mit dem Vorsatz, ein Kind zu entführen, in die Ukraine eingereist wäre, diesen Vorsatz am 6.1. in die Tat umgesetzt hätte und mich mit dem Kind auch vor der Polizei versteckt hätte. Die Anwesenheit der Mutter bei diesem Vorfall am 6.1. sowie die entlastenden Beweise, dass ich eben nicht den Vorsatz hatte, ein Kind zu entführen, sondern im Gegenteil, ein entführtes Kind der Mutter zurückzugeben oder mit ihr gemeinsam das Kind zurückzuholen, kommt in der Anklageschrift nicht vor. Wir haben während den Ermittlungen versucht, mit einigen Anträgen weitere Ermittlungsschritte zu erwirken. Die Anträge meiner Anwälte wurden von den Ermittlern aber praktisch ausnahmslos abgelehnt. Nur durch Anträge und Beschwerdeverfahren vor Gericht konnten wir manche dieser Anträge durchbringen, aber selbst dann wurden nicht alle vom Gericht aufgetragenen Ermittlungsschritte durchgeführt. Im März hat die Staatsanwaltschaft zusätzlich auch noch meine Unschuldsvermutung mehrfach verletzt, indem sie an befreundete Hilfsorganisationen und an Journalisten die Information versendet hat, dass bereits genug Beweise für meine Schuld gefunden worden wären. Welche Beweise das sind, erschließt sich mir auch nach einer Akteneinsicht nicht, da man mir einen Vorsatz für eine Kindesentführung nicht nachweisen kann. Dafür gibt es keine Beweise, da ich diesen Vorsatz nie hatte, sondern im Gegenteil ausschließlich auf Bitte der Mutter gehandelt habe und nur versucht habe, dieses Gerichtsurteil, das es gibt, quasi zu exekutieren. Die Anklageschrift wurde inzwischen dem Gericht vorgelegt. Es wurde ein Gerichtsverfahren gegen mich gestartet. In der nächsten Woche findet dort eine vorbereitende Sitzung statt. In dieser Sitzung haben die Parteien, also die Staatsanwaltschaft, als auch ich, die Möglichkeit, Anträge zu stellen, welche Zeugen vor Gericht gehört werden oder zum Beispiel auch den Ermittlungsakt vollständig dem Gericht vorzulegen. Denn zum jetzigen Zeitpunkt liegt dem Gericht nur die Anklageschrift vor, die eben aus meiner Sicht fehlerhaft ist und die viele relevante Tatsachen nicht beinhaltet. Ich möchte vielleicht noch kurz ein paar Worte dazu verlieren, wie es mir grundsätzlich in dieser Situation geht. Es ist einerseits schon ein sehr langer Zeitraum, in dem ich mich jetzt in der Ukraine befinde. In der Ukraine herrscht Krieg, auch wenn es hier im Westen vielleicht etwas ruhiger und besser ist als zum Beispiel in Kiew oder gar in der Nähe der Front. Dennoch war insbesondere im Jänner und Februar die Situation auch hier sehr schwierig. Es gab lange Stromausfälle, es war ein sehr kalter Winter, es gab viel Schnee. Also die Situation an und für sich hier zu leben ist schon nicht einfach. Und in meiner Situation mit einer Strafdrohung von möglicherweise bis zu 5 Jahren Haft ist es natürlich mental und emotional auch sehr fordernd. Auch finanziell ist das natürlich nicht einfach. Ich habe nicht die Möglichkeit, voll zu arbeiten. Ich habe natürlich erhebliche Mehrkosten durch Anwälte, durch das Hotel, in dem ich mich befinde. Und was natürlich auch die Situation nicht sehr erfreulich macht, ist, dass bis zum heutigen Zeitpunkt das Kind nach wie vor beim Vater ist, sich sehr wahrscheinlich in Kiew aufhält. Und wir hatten gerade letzte Woche wieder Raketenangriffe und Drohnenangriffe auch auf Kiew. Und im Telegram konnte man, also in diesem Messenger, konnte man Videos sehen, dass eine Drohne in den Wohnblock, in ein Nachbargebäude, wo sich die Wohnung des Vaters befindet, in Kiew eingeschlagen hat. Das heißt, das Kind ist nach wie vor von der Mutter entzogen und befindet sich nach wie vor in großer Gefahr.
Das war ein Beitrag zum Fall Daniel Kolnick und den Vorwürfen rund um ein umstrittenes Verfahren gegen den österreichischen Flüchtlingshelfer in der Ukraine.
Radio Frei 96,2.
Ich liege hier im Graben unter Eichenlaub und spreche mein Gebet. Mich und die Kameraden hat der letzte Sturm aus Richtung Westen rangeweht. Im Morgengrauen rücken wir dann vor auf einen Feind, der nie der meine war. Und die Geschütze bellten dazu wie im Chor, als ich die ersten Männer fallen sah. Links, zwei, drei, vier, es wird eine große Tat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat. Wenn du den Frieden willst, musst für den Krieg dich rüsten. Wie oft schon hat man das gesagt? Doch ein paar Arschlöcher mit ihren Machtgelüsten haben längst den ersten Schritt gewagt. Unser Bataillon ist längst schon aufgerieben. Nach Blut und Kotze stinkt der Wald. Wir wären wir lieber zu Haus geblieben, denn unser Grab ist feucht und kalt. Links, zwei, drei, vier, es wird eine große Tat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat. Noch nie in meinem Leben war ich Pazifist, aber jetzt bin ich verdammt nah dran. Weil der Krieg, den ihr wolltet, gar nicht meiner ist, aber ihr bereichert euch daran. Wie die Schachfiguren schiebt ihr uns hin und her und alle am Hurra geschrien. Und zu Hause bleiben wieder mal die Bäuche leer, denn nach Osten wollen wir ziehen. Links, zwei, drei, vier, es wird eine Heldentat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat. Den Angriff wagen, aber nicht nach eurem Plan. Diese Nacht werde ich mich in die Berge schlagen, als Liederpartisan. Meine Stimme soll nun meine Waffe sein, und Patronen habe ich genug. Jeden Abend lade ich im Kerzenschein und lege an auf den Betrug. Links, zwei, drei, vier, es wird eine große Tat. Zuerst starb die Wahrheit und dann die Vernunft, doch jetzt stirbt der Verrat. Wagt es ja nicht, uns nochmal ins Feld zu schicken, wird die Heimat nicht bedroht. Mit euren Seilschaften könnt ihr euch ganz selber ficken, denn ich bleib Patriot. Wenn ihr meint, ihr müsst euch an den Lümmeln spielen, für Einfluss, Öl und Geld. Ihr werdet sehen, ich bin nur einer von ganz vielen, der nicht mehr zu euch hält. Links, zwei, drei, vier, es wird eine große Tat. Es lebe die Wahrheit und auch die Vernunft und es lebe der Soldat. Links, zwei, drei, vier, es wird eine große Tat. Zuerst stirbt die Wahrheit und dann die Vernunft und am Ende der Soldat. Links, zwei, drei, vier, es wird eine Heldentat. Es lebe die Wahrheit und auch die Vernunft und dann verreckt auch kein Soldat.
Wünsche wieder einmal einen hoffentlich halbwegs passablen Nachmittag. Der ist diesmal nicht ganz so entspannt wie üblich. Kein Kommentar, diesmal nicht unbedingt auf Sendung, aber am Mikrofon, wie immer, Herbert Auinger. Das nicht unbedingt auf Sendung bezieht sich darauf, dass ich gecancelt wurde. Der Podcast, kein Kommentar, wurde von Radio Helsinki ab sofort aus dem Programm genommen. Der zuständige Programmrat hat nämlich überlegt, ob kein Kommentar noch reinpasst und die Streichung beschlossen. Zitat: Der Hauptgrund dafür ist die Verwendung von Narrativen des Kremls. Nun,
dass im Zug einer Analyse eines Krieges die Narrative der Kriegsparteien verwendet werden, ist meines Erachtens zwingend. Kommt halt darauf an, wie und wofür. Im folgenden Beitrag sind das die Narrative der Trump-Administration. Insofern geht es jetzt einmal vorher um was Wichtigeres und am Ende gibt es dann noch ein paar Bemerkungen zu den Vorwürfen von Radio Helsinki und Hinweise auf Alternativen. Also das Thema ist heute der Imperialismus des 21. Jahrhunderts oder die ganz neue Weltordnung. Eine Zwischenbilanz schaut so aus, bezieht sich auf die Narrative von Trump persönlich. Ein Präsident des Friedens zu sein, der ziel- und endlose Kriege beendet, eine gescheiterte Politik des Regimewechsels mit anschließendem utopischem Nation-Building verwirft, die Rolle eines Weltpolizisten ablehnt, der sich den idealistischen Auftrag aufhalst, die Probleme der Welt mit den eigenen militärischen Zerstörungspotenzen zu lösen und sich stattdessen auf den Schutz der eigenen Heimat konzentriert. Dieses Versprechen löst Trump auf vielleicht überraschende, aber auf jeden Fall eindrucksvolle Weise ein. Im Sommer 2025 lässt er ein iranisches Atomprogramm, das nicht einmal in die Nähe von Waffentauglichkeit kommen darf, mit einem massiven Bombenangriff auslöschen, im Original jedenfalls dezimieren. Im Herbst verwandelt er die Karibik und den östlichen Pazifik in einen Schauplatz für einen Open-End-Krieg gegen Drogenkuriere, jedenfalls gegen Seeleute, die das sein könnten. Zu Weihnachten, weitgehend unbemerkt, schenkt er seinen christlichen Anhängern einen Raketenangriff auf eine Dependance des Islamischen Staats im Norden von Nigeria mit der Aussicht auf weitere Einsätze in diesem besonders bedenklichen Land. Zu Beginn des neuen Jahres lässt er das venezolanische Staatsoberhaupt Maduro in einem spektakulären Überraschungsangriff entführen und wie einen gewöhnlichen Schwerverbrecher vor ein US-Gericht zerren. Die venezolanische Ölindustrie erklärt er anschließend zum US-Besitzstand und seine eigene Regierung zur weisungsbefugten Instanz. Wir werden das Land mit einer Gruppe führen und wir werden sicherstellen, dass es ordentlich geführt wird, sagt er. Gleich im Anschluss werden weitere Anschläge und Regierungsumstürze in Lateinamerika, die Annexion von Grönland angekündigt, weil Amerika das braucht und kann. Nachdem die iranische Führung Trumps Ultimatum innerhalb von 2 Wochen einen fairen Deal mit den USA zu machen, immer noch mit Verhandlungen verwechselt, die etwas anderes als die totale Kapitulation beinhalten könnten, lässt Trump den Gottesstaat personell und materiell enthaupten. Das alles haben seine angeblich kriegsmüden Anhänger vielleicht nicht so kommen sehen. Dass Trump sie damit nur in den wenigsten Fällen aus der Bahn wirft, zeugt freilich nicht von prinzipienlosem Gehorsam seiner Follower, vielmehr von der inneren Einigkeit zwischen oben und unten über die Essenz aller patriotischen Kriegsmüdigkeit. Die besteht in einem beleidigten Recht auf Erfolg in allen Gewaltaffären, die die Führung auf die Tagesordnung setzt, auf einen Erfolg, der der Nation nützt. Wobei in Amerika der Erfolgsmaßstab naturgemäß etwas höher hängt, seine Kriege, gleich welcher Größenordnung, müssen nicht nur Siege bringen, sondern die eigene erdrückende Überlegenheit demonstrieren und reproduzieren. So konventionell ist die Make America Great Again Bewegung doch. Ihre Anhänger sind keine Fremdkörper, eher Fundamentalisten im Land der Freien und Tapferen. Deswegen, und offenbar wirklich nur deswegen, sind dann doch manche Fans ernstlich irritiert, sobald sich die Schlechterei im Iran etwas in die Länge zieht. Die nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten von Amerika vom November 2025 darf wohl als das nachgereichte Gründungsdokument der US-amerikanischen Anspruchshaltung gelten, die der Imperator als sein abgrundtief beleidigtes, ebenso wie sein zutiefst befriedigtes Ehrgefühl nicht nur bis zum Erbrechen zur Schau stellt, sondern praktiziert. Weswegen ja auch im Vorwort dieser Doktrin deren bereits erzielte Erfolge auflistet. Zitat: Sicherheitsstrategie. Im Rahmen der Operation Midnight Hammer haben wir die iranischen Anlagen zur Urananreicherung zerstört. Ich habe die in unserer Region operierenden Drogenkartelle und brutalen ausländischen Banden zu ausländischen terroristischen Organisationen erklärt. Und innerhalb von nur 8 Monaten haben wir 8 heftige Konflikte beigelegt. Darunter zwischen Kambodscha und Thailand, Kosovo und Serbien, der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda, Pakistan und Indien, Israel und Iran, Ägypten und Äthiopien, Armenien und Aserbaidschan und den Krieg im Gazastreifen beendet, wobei alle lebenden Geiseln zu ihren Familien zurückkehren konnten. Soweit eine damals vorläufige Erfolgsbilanz, und darum soll es nun im Podcast in einigen losen Folgen gehen, der Imperialismus des 21. Jahrhunderts. Etwas abstrakt lässt sich eine konstante amerikanische Machtentfaltung festhalten und auch dieser Erfolgsbilanz eindeutig entnehmen. Die Konfliktbeilegung im America-First-Modus gehört einem durchaus traditionellen Muster, nämlich einem klassischen Muster, Civis Pacem Parabellum. Konfliktbeilegung ist Unterwerfung unter amerikanische Ansprüche. Andernfalls ist der Friede zu Ende. Jetzt also ein paar Erinnerungen an die neuen Normalitäten ohne vorläufigen Anspruch auf Vollständigkeit. Oh, wie schön ist Panama. Bis Ende 1999 war die Panama-Kanalzone US-amerikanisches Hoheitsgebiet. Unter Bill Clinton wurde das Territorium der Souveränität Panamas unterstellt. Trump hält das für einen Riesenfehler, der im Grunde genommen wieder rückgängig gemacht gehört. Bislang begnügen sich die USA nach einigen unmissverständlichen Ansagen damit, wieder Truppen dort stationieren zu können, Sonderkonditionen für amerikanische Schiffe erpresst zu haben, chinesische Unternehmen vom Betrieb der Häfen auszuschließen und die Beteiligung Panamas an der chinesischen Seidenstraßeninitiative abzusagen. Die nationale Sicherheitsstrategie erläutert dazu im Abschnitt Westliche Hemisphäre die Trump-Ergänzung zur Monroe-Doktrin folgendes, Zitat: Konkurrenten außerhalb der Hemisphäre haben große Fortschritte in unserer Hemisphäre gemacht, sowohl um uns derzeit wirtschaftlich zu benachteiligen, als auch auf eine Weise, die uns in Zukunft strategisch schaden könnte. Diese Übergriffe, ohne ernsthaften Widerstand zuzulassen, ist ein weiterer großer strategischer Fehler der USA in den letzten Jahrzehnten. Die Vereinigten Staaten müssen in der westlichen Hemisphäre eine herausragende Stellung einnehmen, um unsere Sicherheit und unseren Wohlstand zu gewährleisten. Eine Voraussetzung, die es uns ermöglicht, uns in der Region selbstbewusst zu behaupten, wo und wann immer dies erforderlich ist. Die Bedingungen unserer Allianzen und die Bedingungen, unter denen wir jegliche Art von Hilfe leisten, müssen davon abhängig gemacht werden, dass feindliche Einflüsse von außen zurückgedrängt werden, von der Kontrolle über militärische Einrichtungen, Häfen und wichtige Infrastrukturen bis hin zum Kauf von strategischen Vermögenswerten im weitesten Sinne. Heißt die Phase der allgemeinen Globalisierung des Kapitals auf Basis des jeweiligen nationalen Egoismus, des Strebens nach dem nationalen ökonomischen Nutzen der Beteiligten mit den bekannt unterschiedlichen Resultaten, die ist vorbei und begraben. Jeder ökonomische Handel und Wandel, zumindest beginnend in Lateinamerika unterliegt der US-amerikanischen Oberaufsicht und ist genehmigungspflichtig. Mit den Konkurrenten von außerhalb ist natürlich in erster Linie China gemeint, aber von der Geografie her liegt auch Europa ziemlich außerhalb unserer Hemisphäre, nämlich derjenigen der USA. Der nächste Riesenerfolg, Venezuela. Seit der Präsidentschaft von Hugo Chavez mit Ende der 90er Jahre ist Venezuela für die USA ein Schurkenstaat, der durch diverse Sanktionen und Boykotte zum Aufgeben erpresst werden sollte. Dessen Programm auf Basis der Einnahmen aus dem venezolanischen Ölexport sozialstaatliche Maßnahmen zu finanzieren, um auf diese Weise und mit einigen Wirtschaftslenkungsmaßnahmen die dortigen Volksmassen überhaupt erst für eine Benutzung und damit aus Venezuela einen sogenannten Industriestaat machen sollten, das passt nicht zu den amerikanischen Plänen für die Region. Über den Wirkungen der amerikanischen wirtschaftskriegerischen Maßnahmen ist zwar der ursprüngliche sozialpolitische Aufbruch längst Geschichte. Der General Chavez und sein Nachfolger Maduro haben sich und ihr erodiertes Projekt immerhin an der Macht behaupten können. Mit der Wahl von America First fiel der Beschluss, nun endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Die Beschuldigungen der venezolanischen Regierung sind mannigfaltig, da kann sich jede geneigte Öffentlichkeit die Rosinen herauspicken. Geht es um Drogenhandel, Öldiebstahl, Autokratentum, fehlt nur noch der unerlaubte Waffenbesitz. Wie auch immer, Drogenhandel und Öldiebstahl haben sich als die relevanten Vorwürfe herauskristallisiert und als ebenso markant im Vergleich mit früheren US-Interventionen darf die Liste der Anliegen gelten, um die es dezidiert nicht geht. Es geht nicht darum, das dortige Volk zu befreien und durch einen Regimewechsel als Übergangsphase weiterführend mit freien Wahlen und einer gelungenen Demokratie zu beglücken. Kann durchaus sein, dass dergleichen irgendwann passiert, aber der leitende Zweck ist ein anderer. Die in Verhandlungen im Vorfeld durchaus angebotene diesbezügliche Kapitulationsbereitschaft des Maduro-Regimes hat jedenfalls nicht gereicht, kommt eine längere Passage aus der New York Times vom Oktober über den damaligen Stand der Beziehungen. Zitat: Venezolanische Regierungsvertreter, die darauf hofften, den Konflikt ihres Landes mit den USA zu beenden, boten der Trump-Regierung in monatelangen Gesprächen eine Mehrheitsbeteiligung an Venezuelas Öl und anderen Bodenschätzen an, wie mehrere mit den Verhandlungen vertraute Personen berichten. Das weitreichende Angebot blieb auf dem Tisch, als die Trump-Regierung die Regierung von Präsident Maduro in Venezuela als Drogenkartell bezeichnete, Kriegsschiffe in der Karibik zusammenzog und begann, Boote zu sprengen, die laut amerikanischen Beamten Drogen aus Venezuela transportierten. Im Rahmen eines Abkommens, das zwischen einem hochrangigen US-Beamten und den wichtigsten Beratern von Maduro diskutiert wurde, bot der venezolanische Machthaber an, alle bestehenden und künftigen Öl- und Goldprojekte für amerikanische Unternehmen zu öffnen, amerikanischen Unternehmen Vorzugsverträge zu gewähren, den Fluss der venezolanischen Ölexporte von China in die Vereinigten Staaten umzukehren und die Energie- und Bergbauverträge seines Landes mit chinesischen, iranischen und russischen Firmen zu kündigen. Zitat Ende, New York Times vom Oktober 2025. Das berichtet also die Zeitung im Oktober des vergangenen Jahres. Zur Einsicht, dass die Ölvorkommen und Bodenschätze in Venezuela inzwischen nur noch zu amerikanischen Konditionen zu fördern und zu vermarkten sind, hatte sich Maduro offenbar schon auf Basis des Status quo ante vorgearbeitet, also der diversen Sanktionen, plus der realistischen Einschätzung, dass weder Russland noch China imstande oder willens sein, auch gegen die USA auf den bisherigen Beziehungen zu bestehen. Nichtsdestotrotz erhöht die US-Regierung das schon existierende Kopfgeld auf Maduro, lässt eine Flotte auffahren, immerhin zwei Flugzeugträger samt Begleitschiffen, blockiert bzw. konfisziert einige Tanker, zerstört kleinere Schiffe, die zu Drogentransporten ernannt werden, und lässt schließlich Maduro kidnappen und einem Gericht vorführen. Die erwähnte, ohnehin vorhandene Kapitulationsbereitschaft Maduros plus Kopfgeld dürfte bei der Rekrutierung von Hilfswilligen vor Ort schon eine Rolle spielen. Wer es also bisher nicht gewusst hat, auswärtige Staatsoberhäupter sind Verbrecher und werden als solche behandelt, sobald sie den USA im Weg sind. Die Übernahme Venezuelas durch die US-Regierung ist schon der ganze Regimewechsel, der gebraucht wird. Das alte Personal kann im Großen und Ganzen weitermachen wie bisher, nur unter US-Direktiven. Die nicht nur ideologisch von außerhalb eine Zeit lang verhätschelte venezolanische Opposition, darunter eine waschechte Nobelpreisträgerin, die sich Trump förmlich zu Füßen geworfen hat. Die Opposition ist enttäuscht, aber, ich paraphrasiere Trump ganz ehrlich, diese Typen haben 20 Jahre lang in Venezuela nichts zusammengebracht, was einem Aufstand auch nur entfernt ähnlich schaut. Und damit haben sie bewiesen, dass sie kein gutes Blatt in der Hand haben, genau genommen gar keines. Auch Flüchtlinge aus Venezuela unter Joe Biden noch geduldet als menschliche Beweise für das Unrechtsregime dort, sind spätestens jetzt in den USA überflüssig und also abmarschbereit. Mindestens so wichtig wie das Ergebnis im engen Sinn sind allerdings die minutiöse Vorbereitung und die exzessive Feier im Nachhinein, also die Hebelwirkung eines gelungenen Militäreinsatzes auf den südlichen Hinterhof, auf die ganze Hemisphäre, auf die Alliierten, auf die Welt. Von Anfang an macht die Trump-Regierung deutlich, dass der Nutzen des Kidnappings in der nützlichen Neuausrichtung dieses Staates und dieses Stücks Ölindustrie nicht aufgeht. Die gefeierte Effizienz der chirurgischen Militäroperation liegt jedenfalls nicht darin, dass diese so klein ausgefallen ist, Amerika so wenig Blut und Reichtum riskiert und geopfert hat. Sie liegt eben im besonders günstigen Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag, eine Demonstration der militärischen Leistungsfähigkeit der USA, die dafür sorgt, dass künftig niemand uns in die Quere kommen will, sagt der Vizepräsident. Beflügelt von diesem epochalen Erfolg hat Trump sich und die Welt in Europa beim Weltwirtschaftsforum in Davos kurz danach daran erinnert, dass zu unserer Hemisphäre nach den Landkarten von America First etwas weiter nördlich auch noch ein Stück Eis gehört. Angesichts einer derartigen lächerlichen Kleinigkeit versteht Trump die Kleinlichkeit und Kleingeistigkeit Dänemarks bzw. Europas einfach nicht, wenn dortige Figuren daraus eine Prinzipienfrage machen wollen, wie dem auch sei, Zitat, ich strebe sofortige Verhandlungen über den Erwerb Grönlands durch die USA an, so wie wir im Lauf unserer Geschichte viele andere Territorien erworben haben, so wie auch viele europäische Nationen dies getan haben, daran ist nichts falsch. Einige verfügten einst über großen, immensen Reichtum, über riesige Gebiete überall auf der Welt, dann haben sie den Rückzug angetreten, jetzt sitzen sie wieder dort fest, wo sie angefangen haben. Trump in Davos im Jänner. In Europa wurde vor allem die großzügige Absage an Gewalt durch den Präsidenten registriert, ohne natürlich seine berühmte Sprunghaftigkeit zu vergessen. Zitat: Trump bekräftigte, die USA bräuchten das Eigentumsrecht der Insel, um Grönland schützen zu können. Wir können Grönland nicht auf Miete verteidigen. Dänemark solle den USA den kleinen Gefallen tun und dem Verkauf zustimmen. Alles, was ich möchte, ist ein Stück Eis. Kalt und kaum besiedelt, das ist eine sehr kleine Bitte, sagte Trump und fügte hinzu, Wir haben nie um etwas gebeten und wir haben noch nie etwas bekommen. Wir werden wahrscheinlich auch nichts bekommen, es sei denn, ich entscheide mich, übermäßige Gewalt anzuwenden, wodurch wir offen gesagt nicht mehr aufzuhalten werden. Das werde er aber nicht tun, sagt er. Ich muss keine Gewalt anwenden, ich will keine Gewalt anwenden, ich werde keine Gewalt anwenden, sagt er. Zitat Ende. Ja, keine Gewalt, das ist schön. Weniger Beachtung fand die ausdrückliche Würdigung des guten alten Kolonialismus als Vorbild für internationales Benehmen, wiederhole das Zitat. Einige, gemeint sind europäische Nationen, verfügten einst über großen immensen Reichtum, über riesige Gebiete überall auf der Welt. Dann haben sie den Rückzug angetreten, jetzt sitzen sie wieder dort fest, wo sie angefangen haben. Berührungsängste mit dieser Vergangenheit kennt die Mannschaft von America, Make America Great Again jedenfalls nicht. Im Übrigen sieht sich der Präsident mit Blick auf Grönland in keiner Weise unter Zeitdruck. Denn nicht die USA sind in einer Zwangslage und haben Handlungsbedarf. Auf diese Reminiszenz in Sachen Kolonialismus wird hier noch einmal zurückzukommen sein, vor allem wenn es um die Würdigung der Entkolonialisierung nach 1945 geht. Auch das gehört zum Imperialismus des 21. Jahrhunderts. Insofern werden also Fortsetzungen folgen. Vor allem ist jedenfalls zu klären, wie sich die Kriege zum Anspruch des künftigen Friedensnobelpreisträgers verhalten, Kriege nur noch zu beenden. Als aktueller Vorgriff darf angemerkt werden, dass sich Trump gerade durch die exzessive Feier des venezolanischen Erfolgs die Latte ziemlich hochgelegt hat. Die den aktuellen verbrecherischen, völkerrechtswidrigen, bla 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 Angriffskrieg gegen den Iran begleitenden kritischen Nörgeleien strategischer Besserwisser aus Europa, dilettantisch, planlos, chaotisch, nicht durchdacht soll das alles sein. Die Verweise auf das Völkerrecht wurden ohnehin von Trump schon längst gecancelt. Diese Nörgeleien sind nichts anderes als das bezeichnende Echo des genuin Trumpschen Triumphalismus, der von der maßlosen Überlegenheit der USA und von der alternativlosen Unterwerfung ausgeht. Manche Kommentatoren scheinen angesichts dessen ehrlich überrascht davon, dass auch ein Trump, sogar ein Trump, einen Krieg auch führen muss, um Kriegsziele zu erreichen. Soweit also einmal das heutige und sicher das Thema folgender Sendungen zum Imperialismus des 21. Jahrhunderts. Nun noch ein paar Bemerkungen zur Zensur von Kein Kommentar, soweit es den Sendebereich des Programmrats von Radio Helsinki betrifft. Das Ganze hat eine kleine Vorgeschichte, nämlich eine Mail von Mitte März, Zitat. Eine Programmrätin oder ein Programmrat hat eine Reply-Sendung gehört, Fazit. Verkehrte Welt, sprech, böse Ukraine, böse EU, Russland wird nicht kritisiert. Der Begriff Kriegswilligkeit wird polemisch eingesetzt. Auch gewisse Quellen, wie zum Beispiel die Putin-freundliche Weltwoche, kommen nicht gut an. Wir ersuchen dich, das Thema Ukraine-Krieg nicht mehr zu behandeln. Zitat Ende. Um mit dem Letzten zu beginnen. Gewisse Quellen kommen beim Programmrat nicht gut an. Ja, das geht ja wohl gar nicht. Ne? Die diesbezüglichen Vorlieben bzw. Abneigungen sind doch wohl das Maß aller Dinge. Wenn dem schon so ist, wie wär's denn wenigstens mit einer Liste erlaubter Quellen? Die Frage ist ein wenig peinlich, aber ist für den Programmrat die Benutzung einer Quelle wirklich gleichbedeutend damit, sich damit zu identifizieren? Ein Beispiel, worum es geht. Im Kurier habe ich Folgendes gelesen, und zwar im November vorigen Jahres. Zitat, Recht und Macht, wie US-Sanktionen den Internationalen Strafgerichtshof und seine Richter behindern. Konten und Kreditkarten gesperrt, Mailverbindungen gekappt, Amazon liefert nicht mehr, mit welch drakonischen Sanktionen die USA gegen unliebsame Richter in Europa vorgeht. Aha. Nun, die EU-Kommission legt ein analoges Vorgehen gegen Kritiker des Ukraine-Krieges an den Tag. Das habe ich halt zuerst aus der Weltwoche erfahren. Anschließend haben vor allem Schweizer Medien nachgezogen, weil ein Schweizer Ex-Offizier davon betroffen war. Ein kurzer Suchbefehl Sanktionen gegen Bo liefert bis heute keinen Link auf selbsternannte hiesige österreichische Qualitätszeitungen, zumindest nicht auf den ersten Seiten. Und wenn das so ist, dann halte ich es nicht für ehrenrührig, für den Hinweis auf diese Tatsache, wohlgemerkt Tatsache, auch die Weltwoche als Quelle anzuführen. Aber fehlt eine solche Meldung über Sanktionen der EU gegen Dissidenten, womöglich unter den, beim Programmrat zumindest, offenbar unerwünschten Vorwurf böse EU im Programmratsprech? Ja nun, eine Tatsache ist was anderes als ihre moralische Einordnung, auch wenn im Mainstream-Nachrichtenwesen die Vermischung gang und gäbe ist und Tatsachen je nach erwünschter Moral hochgespielt oder totgeschwiegen werden. Aber gut und böse sind Kategorien der Propaganda, aber keine Kategorien der politischen Analyse. Diese Formulierungen kommen daher auch nicht vor. Die Umkehrung, also eventuell das Lob der EU oder der Ukraine, kommt allerdings auch nicht vor. Da schließt der oder die Programmrätin meiner Vermutung nach aus der Abwesenheit des gewünschten Lobs auf das Gegenteil, also das Verdikt böse. Mit Verlaub, solche Plattitüden sind mir echt zu hanebüchen. Der Begriff Kriegswilligkeit wird polemisch eingesetzt. Ja, das ist Absicht. Von einem Verbot polemischer Formulierungen war mir bisher auch nichts bekannt. Hier wäre vielleicht auch eine vom Programmrat abgesegnete Liste erlaubter Begriffe hilfreich. Ich habe mich, zugegeben, im Nachhinein etwas leichtsinnig auf eine Erinnerung verlassen. Die aktuelle selbsternannte Koalition der Willigen, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und ein paar Anhängsel, das ist eine offenkundige Anlehnung an eine frühere Koalition der Kriegswilligen, nämlich an den verbrecherischen, völkerrechtswidrigen, bla 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 bla, Angriffskrieg der damaligen Koalition gegen den Irak unter George Bush Jr. Erfunden wurde die Bezeichnung der Willigen vom damaligen US-Verteidigungsminister, weil Deutschland und Frankreich als NATO-Länder damals nicht mitmachen wollten. Das bloße Mitmachen ohne Einfluss war beiden zu minder, die Ukraine und Polen hingegen wollten sich nützlich machen und waren beim damaligen Angriffskrieg dabei. Der Programmrat tut sich offenbar ein wenig schwer, was Kritikbegriff betrifft. Eine solche erläutert nämlich, was an einer anderen Position moniert wird. Stattdessen regiert hier der Vergleich mit dem eigenen oder einem gerade noch tolerierten Weltbild und moniert wird, dass eine Abweichung vorliegt, von einer anderen Sicht der Dinge, der aber hier gleich als Norm gelten will, gegen die verstoßen wird. Die etwas ungelenke Formulierung verkehrte Weltsprech bringt das meines Erachtens zum Ausdruck. Klar, denn verkehrt gemessen an Bedürfnissen des Programmrats ist kein Kommentar, und dass eine Kritik an Russland heutzutage quasi den Stellenwert einer Eintrittskarte hat, ohne die gar nichts geht, war mir auch nicht bekannt. Wer sich selbst ein Urteil über die Kontroverse bilden will, muss sich wohl die Mühe machen und ins Material einsteigen. Wer weiter Polemiken jenseits des Helsinki-Programmrat-Weltbildes zur Kenntnis nehmen will, möge 99:1 ansteuern, also http://99:1.de, die Links und die Quellenangaben sind wie immer in der Mitschrift enthalten, aber wer das Zeug liest, weil er es nicht hört, wird es ohnehin bemerken. Ich habe auch einen Account auf Substack.com angelegt, werde mal schauen, was das bringt. Zum Schluss ein Literaturtipp für den Programmrat. Es gibt ein Redaktionsstatut von Radio Helsinki und es gibt die Charta des Freien Rundfunks Österreichs. Eine ganz interessante Lektüre.
Der Kapitalismus muss immer Hiebe kriegen.
Radio Frei.
Schlacht waren viel Kameraden tot. Grüß Gott. Ein bekannter Politiker aus Bayern wird interviewt. Sagen Sie, als führendes Mitglied der Christlich-Sozialen Union, er betont das christlich nachdrücklich, kommen Sie als Mitglied der CSU später mal in den Himmel oder in die Hölle? Der Politiker stellt überrascht sein zweites Bein fest auf den Boden, lacht dann dröhnend und antwortet: Natürlich in den Himmel. Der Reporter sieht ihn skeptisch an. Steht dieses Urteil nicht dem Allerhöchsten an? Der Politiker sagt: Eben, und lacht sein dröhnendes Lachen. Er kommt sich besonders witzig vor. Was erwarten diese Leute von der Titanic? Auf groben Klotz gehört grober Keil. Wieso Titanic? Wundert sich der Reporter. Ich bin von Christmohn. Nach einem nur kurzen Verwundern überspielt der Politiker gewieft die Peinlichkeit. Er beugt sich vor, um Intimität vorzutäuschen. Na, Sie müssen mir schon ernsthafte Fragen stellen. Ich dachte, es geht Ihnen um die Kanzlerkandidatur. Nun ist es am Reporter, verwundert zu sein. Ich denke, das ist doch im August entschieden worden. Das denken Sie. Schauen Sie mal nach Amerika. Es kann auch so viel passieren. Sein Blick wird weich, die Gesichtszüge geradezu versonnen. Dann schlägt er sein Bein wieder über das andere, streckt seinen Arm vor und legt eine Hand auf das Knie des Reporters. Von Christmohn. Dann kann ich Sie ja etwas im Vertrauen fragen. Sagen wir mal, man kommt in die Hölle. Einfach aus Gedankenlosigkeit. Man hat sich keine Gedanken gemacht. Aus Schludrigkeit. Dann müsste das doch berücksichtigt werden. Also, meinetwegen Fegefeuer, aber doch nicht ewig in der Hölle. Was meinen Sie? Der Reporter blickt nachdenklich auf den bedeutenden Politiker. Vielleicht haben Sie recht mit Ihrem »Ach, hätte ich doch«. Der Zeitgeist nennt das heute Achtsamkeit. Klar wird das alles berücksichtigt, aber ein Assistent tritt an den Tisch. Der Politiker schaut auf seine Uhr. Die vereinbarte Zeit ist um. Der mächtige Mann springt auf. Wenn Sie noch Fragen haben, das erledigt mein Assistent dann. Grüß Gott. Plop, plop,
plop, plop, plop, plop. Das war es heute auch schon wieder mit der Sendung Osmose. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Die ganze Welt ist am Zerspringen, Unrecht blüht, Waffen klingen, zum Töten nie zu jung. Doch wohl zum Wehren, du bist nicht für den Krieg, doch tust auch nichts dagegen, sogar den Uniformen gibst du deinen Segen. Und ich sage euch immer und immer und immer, doch ihr hört mir nicht zu. Schon morgen kann es geschehen und wir sind am Ende. Oh, ich glaube daran, ihr könnt mich nicht verstehen und wollt noch ganz einfach das Ende nicht sehen. Ist der Knopf erst gedrückt, dann rennt keiner mehr weg. Auch ihr müsst dran glauben, denn es gibt kein Versteck. Und dann schreit ihr und brüllt ihr, doch es hat keinen Zweck. Und ich sage euch immer und immer und immer, doch hört mir nicht zu. Schon morgen kann es geschehen und wir sind am Ende. Ja, mein Blut fließt heiß, ich fühle es schon rinnen, sitze hier allein und bin fast von Sinnen. Die Wahrheit zu verdrehen, war niemals mein Streben, alles was ich will ist weiterleben. Verlacht nur die Angst, anstatt mir Recht zu geben, Respekt vor dem Leben wird klein geschrieben. Ihr hast